Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hallo, ich bin Busat Yam und wir beginnen unsere Sendung mit einer traurigen Nachricht. Wolfgang Hagen, Kulturchef vom Deutschlandfunk Kultur, ist gestern in Zürich gestorben. Er hatte eine akademische und publizistische Karriere und hat seine Arbeit aber vor allem dem Radio gewidmet. Das ist ein Ausschnitt mit Wolfgang Hagen.
Was kommt denn da auf unsere Ohren zu?
Mini-Hörspiele. Ganz kleine Hörspielformen haben wir entwickelt, von 15 bis 45 Sekunden lang, die ganz kleine Geschichten erzählen, mal von einer Szene zu zweit, mal ein abgeschossenes letztes Exemplar eines Fantasietiers, mal eine etwas surreal aufgearbeitete Art von Marktforschung. Aber richtige Hörspiele, nur in der Länge, wie man sonst Werbespots hört.
Wir erinnern an Wolfgang Hagen, den ehemaligen Kulturchef bei uns hier im Haus. Gestern ist er mit 72 Jahren gestorben und meine Kollegin Julia Thieke, Kulturwissenschaftlerin, kannte Hagen und betreut auch unsere Wurfsendung, von der wir gerade schon einen Ausschnitt gehört haben und ist jetzt bei uns im Gespräch. Hallo.
Hallo.
Ja, die wenigsten HörerInnen kannten wahrscheinlich Hagen. Wie hat er das Programm unseres Senders geprägt?
Ja, er hat es sehr geprägt. Insofern kannten sie ihn nicht direkt, aber sie haben unmittelbar gehört, wie er das Programm geprägt hat. Von 2002 bis 2012 war er hier und die Wurfsendung, von der er vorhin gesprochen hat in diesem Ausschnitt, ist eben eine der Dinge, die geblieben sind von ihm, die das Programm bis heute eigentlich prägen. Und die Kulturnachrichten sind ein weiteres Element im Programm. Beides war damals entstanden, als er das Programm reformiert hat und das Radiofeuilleton ins Leben gerufen hat, also ein fast ganztägiges Programm, in dem die verschiedenen Kultur-Kunstformen nebeneinander Platz hatten.
Mhm. Und was war er für ein Mensch? Also welche Vorstellung von Radio hatte er? Er war ja durch und durch Radiomensch und hat das Medium geliebt. Das haben Sie auch gerade schon ganz gut veranschaulicht.
Ja, genau. Also bevor er hierher kam, war er bei dem Popmusikkanal Radio Bremen 4 und er liebte wirklich dieses Medium. Er hatte ein echtes Interesse. Er war ein Intellektueller. Wir haben schon gehört, Professor für Medienwissenschaften, aber eben dann doch auch ein Praktiker, ein freier Geist, der das Medium geliebt hat, der keine Scheu hatte, auch in die Unterhaltung zu gehen, in den Pop, der gleichzeitig aber veröffentlicht hat über das Radio ein wichtiges Buch, viele Aufsätze, ein Buch zur Radiogeschichte in den USA und Deutschland. Also er war wirklich so ein ganz interessierter, offener Mensch. Manchmal konnte er auch streng sein, aber es war tatsächlich immer der Sache wegen. Also wirklich so den Hörer ernst nehmen, unterhalten, aber trotzdem auch experimentierfreudig sein. So, das beschreibt ihn, denke ich, ganz gut und seine Vorstellung vom Radio.
Ja, und experimentierfreudig, da kommen wir zu unserer Wurfsendung. Er war ja der Erfinder, ein Mini-Hörspiel. Wie ist die eigentlich entstanden?
Ja, wir haben das, vorhin hat er das ein bisschen im O-Ton angedeutet, Werbespot war da das Schlagwort. Also seine Idee war, er hat eben auch oft von der Form her gedacht und er fand, dass Radiowerbung manchmal interessanter war als Sendungen drumherum. Und er ist dann mit diesem Gedanken an die Hörspielabteilung getreten. Es sollte kein journalistisches Format sein, sondern die Fragestellung war eigentlich, können wir nicht etwas machen, was wie Werbung ins Programm kommt, keinen festen Sendeplatz hat, nicht anmoderiert wird, was aber im Inhalt ganz frei ist und Hörspiel im allerweitesten Sinne.
Mhm. Sie sagen es gerade, es soll eigentlich nicht anmoderiert werden und auch sonst soll es keine Erklärung geben. Jetzt machen wir aber eine Ausnahme. Was haben Sie uns mitgebracht, um an Wolfgang Hagen zu erinnern?
Ja, das war gar nicht leicht, unter den vielen Wurfsendungen mich zu entscheiden. Ich habe dann entschieden, dass ich einen der sogenannten Klassiker nehme aus der Serie Philosophische Fische. Das ist eine Wurfsendungsserie aus den Anfangsjahren, aus der unmittelbaren Anfangszeit 2004, aber bis heute immer mal wieder im Programm. Und ich denke, dass die Folge Adorno aus den Philosophischen Fischen, dass das wirklich auch ganz eine Wurfsendung im Sinne Wolfgang Hagens ist. Sie ist poppig und unterhaltsam zugleich, aber auch inhaltsvoll und zitathaft.
Die ganze Welt wird durch den Filter der Kulturindustrie geleitet. Vergnügt sein heißt einverstanden sein. Es ist in der Tat Flucht. aber nicht, wie es behauptet wird, Flucht vor der schlechten Realität, sondern vor dem letzten Gedanken an Widerstand.
Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
Amüsement ist die Verlängerung der Arbeit unterm Spätkapitalismus. Dem Arbeitsvorgang in Fabrik und Büro ist auszuweichen, nur in der Angleichung an ihn in der Muse. Das Vergnügen erstarrt zur Langeweile.
Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Adorno.
Ja, das war eine von über 3000 Wurfsendungen. Initiator und Erfinder sowie der ehemalige Hauptabteilungsleiter des Musik- und Kulturressorts und Medienforschung, Wolfgang Hagen, ist gestern mit 72 Jahren gestorben. Wir erinnern an ihn weiterhin heute in unserem Programm. Danke an Julia Thieke.
Gerne.
Jetzt wird es düster, denn es geht um das Genre Horror als eigenes ästhetisches Genre des 20. Jahrhunderts. Und im Speziellen geht es dabei um Horror-Comics. Die gibt es seit den frühen 50er Jahren und heute startet in Dortmund die Ausstellung Horror im Comic. Alexander Braun hat die Ausstellung im Schauraum Comic und Cartoon kuratiert und ist Autor des dazu erscheinenden Buchs. Jetzt zu Gast bei uns im Kompressor. Hallo.
Hallo Frau Thiam, ich freue mich.
Ja, ich muss ja gestehen, mir macht das Genre Horror große Angst, vor allem Filme und Serien. Und da ist es, um es mal salopp zu sagen, wurscht, ob es ein Splatter ist, wie zum Beispiel das Texas Chainsaw Massacre, über das wir heute noch an späterer Stelle sprechen werden, oder ein Game Resident Evil. Können Sie das nachvollziehen und allen, denen es ähnlich geht, kurz nochmal die Faszination des Genres erläutern, im Speziellen natürlich auch die des Horrorcomics?
Ja, also ich kann das nachvollziehen. Mir selber geht es jetzt nicht so. Und nach einem Jahr Beschäftigung mit Horror bin ich jetzt so wie ein Chirurg, der nach seiner 10. Operation auch nicht mehr davor zurückschreckt, mich aufzuschneiden. Ich habe so viele verlorene Arme und Beine gesehen. Ich bin da jetzt hart gesotten. Aber natürlich, man muss sich das ja nicht angucken. Also das ist ja ein freies Angebot in unserem Kulturleben. Und wer da Albträume von kriegt, der macht es einfach nicht. Aber der kausale Umkehrschluss kann nicht sein, dass es das nicht geben darf, weil da können wir auch tief in die Philosophiegeschichte gehen. Immanuel Kant hatte im späten 18. Jahrhundert am Ende seiner Karriere einen Aufsatz geschrieben über das radikal Böse in der menschlichen Natur, was den damaligen Philosophen der Aufklärung, unter anderem auch Goethe, der den Aufsatz gelesen hat, also quasi das Besteck aus der Hand gehauen hat, weil Kant eigentlich auch ein Vertreter der Aufklärung war, die davon ausging, dass wenn der Mensch, wenn wir uns dem Menschen hinwenden mit Liebe und mit Zuneigung und wenn wir freien Zugang zu Bildung schaffen, dann hätte sich das Problem mit dem Bösen erledigt. Und Kant machte dann eine Revision am Ende seiner Karriere und sagte, nee, er vermutet, dass es einen Rest gibt, den kriegen wir einfach nicht weg. Mhm. Und wenn wir den nicht wegkriegen, müssen wir uns irgendwie damit auseinandersetzen. Und Horror ist eigentlich nichts anderes als das Durchspielen von dysfunktionalen Situationen, dysfunktionalen Gesellschaften, dysfunktionalen Familien, gepaart mit Suspense und Spannung und dem Erschrecken. Und wenn man das mag oder wenn man sich damit auseinandersetzen mag, dann sollte man das dürfen.
Ja, vielleicht kommen wir am Ende nochmal auf Kants Aufsatz zu sprechen. Natürlich würde mich an der Stelle interessieren, Sie sagen, Horrorcomics sind eine tolle und spannende Kunstform des 21. Jahrhunderts. Was gibt es denn in Ihrer Ausstellung zu sehen?
Wir zeigen quasi 70 Jahre Comic-Horror anhand von fast 80 Originalexponaten. Also wir zeigen ja wie ein Museum außer Vitrinenware, jetzt Hefte oder gedruckte oder Archivalien, historische Fotos, zeigen wir an den Wänden nur Originalkunstwerke, also Tusche auf Papier, so wie die Zeichner es gezeichnet haben. Und unsere frühesten Exponate sind tatsächlich die des EC-Verlags, dem berühmten, mit dem diese ganze Horrorwelle 1950 losgegangen ist und dann durch den Zensurcode 1954 schon wieder ein jähes Ende gefunden hatte. Mhm. Bis in die Gegenwart, also unsere aktuellsten Exponate sind aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Wir bilden also wirklich 70 Jahre ab und wir machen das kapitelweise. Wir haben Segmente, wo wir zum Beispiel nach Japan gucken, was macht der Horror-Manga. Wir gucken nach Italien, was passiert in Italien, insbesondere in den 60er, 70er, 80er Jahren. Da explodierte Horror geradezu in dieser katholischen Gesellschaft. Wir gucken sehr ausführlich auf diesen EC-Verlag, weil das mit eines der spannendsten und auch gleichzeitig schrecklichsten Kapitel ist, weil die eine unglaubliche Qualität geliefert haben und dann eben so ein jähes Ende genommen haben, weil die konservativen Kräfte in Amerika einfach zu stark waren.
Ja, wenn ich an der Stelle kurz einhaken könnte, bleiben wir kurz beim EC-Verlag. Sie haben es gerade gesagt, einer der einflussreichsten Horrorverlage der Comicgeschichte. Können Sie uns ein bisschen mehr noch über die Bedeutung bzw. die Zensur erzählen, die ja nach 1954 beinahe diesen Verlag in den Ruin getrieben hätte?
Ja, der EC-Verlag ist interessant, weil er ja quasi so die erste Generation von Comic-Heften waren, die tatsächlich literarische und künstlerische Ambitionen hatten. Das Comic-Heft beginnt in den späten 30er Jahren. Vorher gab es nur Comics in den großen Zeitungen als Supplements am Wochenende. Die waren auch völlig außen vor jeder kritischen Diskussion, weil Zeitungen von Erwachsenen gekauft wurden. Also diese Comic-Supplements waren ein starker, maßgeblicher Faktor, warum man überhaupt eine Zeitung kaufte, weil man die ein oder andere Comicserie lesen wollte. Und dann kamen die Comic-Hefte und die hatten dann als erstes Alleinstellungsmerkmal ab 1938 mit der Erfindung von Superman die Superhelden. Und die Superhelden blieben unangefochten, weil sie während der Kriegsjahre gute Propaganda für die westliche Sache gemacht haben, gegen Hitler und gegen Japan. Und dann kommen die Nachkriegsjahre und dann setzt gleich eine ganz grundsätzliche, vehemente Opposition gegen das Comic-Heft ein. Und das muss man verstehen, das Comic-Heft war etwas, was Kinder und Jugendliche von ihrem Taschengeld kauften. Mhm. Das heißt, wir haben da einen Kulturkampf der Erwachsenen gegen eine erste Jugendkultur des 20. Jahrhunderts. Der Rock'n'Roll kommt ja dann erst so Mitte der 50er Jahre. Also das, was da Anfang der 50er Jahre anfing, war auch im Grund etwas, wo die Erwachsenen nicht wollten, dass die Jugendlichen eine eigene Lektüre für sich entwickeln. Und der Horror war halt super attraktiv. Und der EC-Verlag glänzte aus all den ja auch schlechten und billigen Verlagen, weil der Verleger mit Herzblut dabei war, weil er die besten Zeichner, die er finden konnte, um sich sammelte. Die waren ja alle erst in ihren 20er Jahren, also von 24, 25, 26 war so das Alter der Zeichner. Und die Autoren, zum Teil der Verleger selbst, die verstanden sich in der Tradition der amerikanischen Kurzgeschichte, in der Tradition von Schriftstellern wie O. Henry, die auf eine überraschende Schlussbeende hin erzählten. Mhm. Und in ihrer Horrorverpackung, die sicherlich mitunter auch grausame Szenen hatte, das ist ganz, ganz unbenommen. Aber standen sie ganz fest auf den Werten der amerikanischen Verfassung. Sie erzählten Horrorgeschichten gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Militarismus. Sie sprachen sich gegen das Lynchen aus, gegen den Kuckucksklan. Also diese Geschichten sind in ihrem Herzen zutiefst moralisch und sind damit in der Tradition tatsächlich der Moritaten, die man bis ins Mittelalter zurückverfolgen kann. Und es war eine Sternstunde der Comic-Geschichte. Und dann gibt es halt diese starke Opposition. Wir müssen uns vorstellen, 50er Jahre, das war das Jahrzehnt von McCarthy und Kommunisten wurden gejagt. Mhm. Und die reaktionären Kräfte in der Gesellschaft, Kirchen, Schulen, Lokalpolitiker waren einfach so stark, dass der Comic dann letztlich auch durch einen Ausschuss des Senates, der eingeleitet wurde, um zu schauen, ob kriminelle Comics, also Comics, die von Crime handeln, dann auch jugendliche Straftäter hervorbringen, was relativ absurd ist und wo wir heute nur drüber lächeln. Das wurde aber sehr ernsthaft diskutiert und von einem deutschstämmigen Psychiater auch untermauert mit Publikationen, die aber wissenschaftlich nicht standgehalten haben. Nichtsdestotrotz, das gesellschaftliche Klima war gegen den Comic und so wurde 1954 dieser Zensurcode eingeführt, ja, der dann aber erstaunlicherweise nicht nur Horror und Crime auf den Index setzte, sondern auch gleich: Comic darf sich nicht mit Politik auseinandersetzen, Comic darf sich nicht mit Religion auseinandersetzen. Scheidungen sind zum Beispiel ein Tabuthema, ein Comic darf nicht berichten, dass sich ein Ehepaar scheiden lässt. Und damit war natürlich die kreative Entwicklung dieses Mediums dann für fast die nächsten 20 Jahre blockiert.
Ja, also Sie sprechen wahnsinnig viele spannende Geschichten an. Einmal die McCarthy-Jahre, dann auch haben Sie über die japanischen und die italienischen Comics gesprochen, alles auch in Ihrer Ausstellung zu sehen. Und dazu gibt es auch noch einen Katalog. Das Buch zur Ausstellung umfasst über 400 Seiten und hat 600 Abbildungen. Ist der nur was für Comic-Fans oder was gibt es da für Schätze?
Ja, wir machen ja, also wir nehmen ja unseren Bildungsauftrag sehr ernst. Wir haben zum einen diese Ausstellung, wo wir eine Lanze für die Kunstform des Comics brechen, was immer bei vielen Menschen, die das zum ersten Mal sehen, so ein Aha-Erlebnis auslöst, weil sie die Produkte bestenfalls in diesen kleinen, verdruckten, auf billigem Papier und mit Farben zugelaufenen Publikationen kennen. Und die Originale sind ja viel größer, sind fantastisch gezeichnet. Jemand wie Bernie Wrightson, der sich auf die großen Holzschnitte und Kupferstiche des 19. Jahrhunderts berief, wo seine Zeichnungen voll sind mit fantastischen Schraffuren. Also wir haben es auch immer mit unglaublich guten Künstlern zu tun, die kann man sehen. Und mit diesen Künstlern erzählen wir halt auch immer eine Sozialgeschichte, eine Gesellschaftsgeschichte und gucken, wo Comic, weil er eben ein Massenmedium auch ist er ja immer sehr nah an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Es ist eben nicht der Elfenbeinturm, wo jemand da ganz autistisch vor sich hin künstelt, sondern es ist immer ein ganz starker Reflex des gesellschaftlichen Klimas. Und dann können wir bis in die Gegenwart gehen. Der unglaubliche Erfolg von The Walking Dead als TV-Serie dann von 2010 beruht ja auf dem Comic, der schon 2003 beginnt. Mhm. Was hat bei der Pandemie fällt jetzt der Zirkelschluss relativ leicht, aber was hat unser Jahrzehnt oder unsere Jahrzehnte so Schwieriges, dass das Zombie-Genre plötzlich bis in jedes Wohnzimmer schwappt? Also ja. Ein Genre, was früher schmuddelig im Bahnhofskino war, ist ja jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Also sehr spannend und aufschlussreich. Ab heute gibt es die Ausstellung Horror im Comic in Dortmund. Geht bis zum 14. August und ich sprach mit Comic-Experten, Kunsthistoriker und Kurator der Ausstellung Alexander Braun. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von und mit Michael Leverkus.
Vor allem wegen des Rückzugs großer Verlage mit Verweis auf die unsichere Corona-Lage wurde vor wenigen Tagen die Leipziger Buchmesse abgesagt. Die Kulturbürgermeisterin von Leipzig, Skadi Jennicke, widerspricht der Befürchtung, dass die Messe künftig gar nicht mehr stattfinden könnte.
Wenn wir gucken, was die Buchmesse Leipzig ausmacht, den kritischen Diskurs, die politische Auseinandersetzung, das Nachdenken über Welt, über Dinge, die auf der Welt passieren, das Reflektieren und Innehalten, der Austausch mit dem Leser und der Leserin, mit dem Publikum, auch Neues aufzugreifen und mit Tradition zu verknüpfen. Wir haben im Zentrum der Buchmesse die Verleihung des Leipziger Buchpreises für europäische Verständigung. Das ist ja kein Zufall, dass das in Leipzig passiert. Und wenn Sie gucken, dass das die Leipziger Buchmesse ausmacht, dann kann man nicht ernsthaft davon ausgehen, dass sie obsolet ist. Nein, sie wird gebraucht und sie wird mehr denn je gebraucht.
Trotz abgesagter Messe wird Mitte März eine Alternative mit mehr als 60 Veranstaltungen, mit Lesungen und Diskussionen in Leipzig stattfinden. Der in der Türkei inhaftierte Kulturförderer Osman Kavala erhält den Menschenrechtspreis der Tonhalle Düsseldorf. Das teilte die Pressestelle des Konzerthauses mit. Kavala ist unter anderem Gründer der Organisation Anadolu Kultur, die lokale türkische Kulturinitiativen durch die Stärkung von nationalen und internationalen Kooperationen unterstützt. Der Initiator des Preises Adam Fischer erklärte, der Fall Kavala sei ein erschütterndes Beispiel für eine massive politische Einflussnahme auf die Rechtsprechung. Kavala, der sich für Menschen- und Bürgerrechte einsetzt, solle mundtot gemacht werden. Seit 4 Jahren sitzt er im Gefängnis, ohne je verurteilt worden zu sein. Kulturstaatsministerin Roth will Verbrechen von Rechtsextremisten stärker im gesellschaftlichen Bewusstsein verankern. Zum 2. Jahrestag des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau hat die Grünen-Politikerin vorgeschlagen, sichtbare Orte der Erinnerung zu schaffen. Angela Tesch.
Wenn sie an Hanau denke, dann auch an den tödlichen Brandanschlag von Mölln, der sich zum 30. Mal jährt, sagte die Staatsministerin der Grünen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. 30 Jahre rassistischer Terror hätten eine lange Blutspur durch Deutschland gezogen. Roth fragt sich, ob das Teil der kollektiven Erinnerung geworden ist. Es müsse mehr aufgeklärt und die Taten dokumentiert werden, zum Beispiel in einem NSU-Dokumentationszentrum. Die Opfer dürften nicht vergessen werden, denn Vergessen töte sie noch einmal.
Und gegen das Vergessen von Rassismus engagiert sich auch das Festival zur kulturellen Diversität, das heute in Frankfurt am Main beginnt. Festivalleiterin Selma Welz sagte dazu heute im Deutschlandfunk Kultur.
Letztes Jahr, ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau, war es uns wichtig, dass wir mit den Dingen, die wir tun können, etwas tun. Und wir haben dann beschlossen, dass wir ein Festival ins Leben rufen, haben viel Unterstützung bekommen, um den migrantisch wahrgenommenen Teil der Gesellschaft, der immer noch als fremd angesehen wird, obwohl wir ja geboren und aufgewachsen sind und dieses Land prägen und auch andere und neue Perspektiven mit einbringen, zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, unsere Festivalgäste sind allesamt in Deutschland lebende und implizit oder explizit von Rassismus betroffene Menschen.
Bei den Vorträgen mit Journalisten und Autoren gehe es auch darum, wie Literatur Ereignisse wie das Attentat von Hanau verarbeitet.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Jetzt lassen wir die Säge kreisen. Ja, Horrorfilmfans wissen natürlich sofort Bescheid. Das ist kein Ton aus dem Baumarkt, sondern aus Texas Chainsaw Massacre, dem Splatter-Klassiker von Toby Hooper aus dem Jahr 1974. Blutgericht in Texas heißt der Film. Bei uns in Deutschland war er vor allem deshalb berüchtigt, weil er bis vor wenigen Jahren noch verboten war. Jetzt gibt's eine Fortsetzung seit heute Morgen auf Netflix, der Horrorfilm. Und deshalb haben wir jetzt im Gespräch Horrorfilmexperte Thomas Groh. Der hat sich ihn gleich zum Frühstück angeguckt. Lieber Thomas, ist das Frühstück noch drin?
Das ist drin, so gerade so, sage ich mal. Nee, aber mal ganz ernsthaft, also tatsächlich mit schwachem Magen sollte man sich diesen Film vielleicht wirklich nicht ansehen. Der allererste Film der Reihe von 1974, da war ja trotz seines reißerischen Titels Blutgericht in Texas, war der ja vergleichsweise blutleer. Im Grunde war das ein Amateurfilm, den ein paar bekiffte Hippies unter der texanischen Sonne gedreht haben. Der lebte weniger von Blut und Gedärm, sondern einfach von seiner ziemlich bizarren Atmosphäre. Die Fortsetzung jetzt, die Netflix jetzt veröffentlicht hat, ist da im Vergleich nicht nur ziemlich stylisch inszeniert, sondern ist auch wirklich, wenn man so will, ein Festival der abgetrennten Gliedmaßen. Also Leatherface, das ist diese ikonische Gestalt der Filmreihe, die ist sich immer so die abgetrennte Gesichtshaut der Opfer so als Maske überzieht. Dieser Leatherface, der darf jetzt also in diesem neuen Film die Säge wirklich ziemlich exzessiv schwingen lassen.
Es gab ja schon zahlreiche Texas Chainsaw Massacre-Nachzügler, aber das hier ist jetzt tatsächlich direkt eine Fortsetzung zum Original, oder?
Genau, genau. Also Texas Chainsaw Massacre ist ja schon legendär unübersichtlich als Filmreihe. Da gab es irgendwie zig Fortsetzungen, Remakes, Reboots, Prequels, alles, was das Kino hergibt. Jetzt so ähnlich wie das Halloween-Sequel vor wenigen Jahren erklärt es aber auch dieser Film die ganzen vorangegangenen Filme für obsolet. Die gibt es jetzt einfach nicht mehr, außer eben das Original. Und seitdem sind 50 Jahre vergangen, auch in der filmischen Handlung. Wir erfahren gleich am Anfang, dass Sally, das ist die einzige Überlebende des ersten Teils, es bis heute nicht geschafft hat, Leatherface zu stellen und sich an ihm zu rächen. Wir wissen jetzt, sie ist Polizistin geworden, sie sind auf Rache. Man könnte also sagen, aus der jungen Hippie-Frau aus den 70ern ist jetzt so ein ganz weiß ergrauter Badass im Rentenalter geworden, die auch die Knarre richtig schwingt. Allerdings greift diese Fortsetzung diese Hänsel- und Gretel-Logik des ersten Films auch wieder auf. Das heißt, wir haben wieder junge Leute, die sich ins Hinterland begeben, wo in einem verfallenen Haus dann auch schon tatsächlich das Unheil auf sie wartet, um aus ihnen Wurst zu machen, wenn man so will. In diesem Fall hat die Sache aber noch einen Clou, denn diese jungen Leute, das sind Influencer von Instagram. Die kommen also aus der Stadt ins texanische Hinterland, um dort in so einer verlassenen Geisterstadt ihr Geld zu investieren. Also so richtig mit Restaurant und schickem Café, mit Kunstgalerien und allem, was die Gentrifizierung so hergibt. Und das wiederum schmeckt natürlich den alteingesessenen Leuten in dieser Gegend überhaupt nicht. Und das ruft außerdem auch Leatherface auf den Plan, der sich seit den Ereignissen des ersten Teils in diesem Nest verkrochen hat.
Das heißt, Leatherface ist jetzt also auch der Rächer der Weggentrifizierten? Oder? Also ist er auch sowas wie ein politischer Aktivist?
Ja, beinahe, könnte man fast sagen. Aber das ist auch wirklich interessant an dem Film, weil schon der erste Film aus den 70ern, das war ja ein gesellschaftspolitischer Kommentar. Ja? Wir hatten da als Hintergrund den Vietnamkrieg, die blutige Niederschlagung der Bürgerrechtsbewegung, die Katerstimmung nach dem Summer of Love, die Manson-Morde, aber eben auch den Konflikt zwischen Jung und Alt, Hippies, Provinz und so weiter. Also die ganzen Keimzellen dessen, was man heute so als gesellschaftliche Spaltung der USA bezeichnet, die sind in diesem Film aus den 70ern eben schon tatsächlich zu erahnen. Dieses Sequel jetzt wiederum aktualisiert diese Diskurse und verwischt dabei aber die Konfliktlinien. Und das ist wirklich sehr interessant. Wir haben da nämlich einerseits so diese klassischen, ich sag mal, linksliberalen Influencer, die selber sagen, sie wollen ja nur die Welt besser machen, aber da zum Beispiel auch die Macht der Banken nutzen, um die Leute aus ihren Häusern zu vertreiben. Und diese Influencer wiederum, die stehen dann alten Texanern gegenüber, wobei auch der Film eben nicht in Abrede stellt, dass es auch unter diesen Texanern üble Rassisten gibt, die da irgendwie stolz mit der Südstaatenflagge wedeln. Und dann kommt noch der ganze Konflikt zwischen, ich sag mal, ökologischem Bewusstsein und den Spritverbrennern hinzu. Das greift der Film auch auf. Und nicht zu vergessen, obendrein, eine Frau unter den jungen Leuten ist auch noch schwer traumatisiert, weil sie eben einen für die USA ja mittlerweile leider so typischen Amoklauf an einer Schule überlebt hat. Mhm. Und über all dem genau liegt so die Atmosphäre von der ganz grandios verfallenen Kulisse. Das ist wie in einem Western eigentlich. Und da stöbert der Film so ganz tief in einer ganz gewaltvollen Vergangenheit. Und dann spielt auch noch der Showdown dieses Films in so einem alten, zerstörten Kino, was irgendwie auch wiederum so eine Ironie des Schicksals ist, angesichts dessen, dass der Film ja bei Netflix läuft. Und die wiederum sind ja quasi die Gentrifizierer des Kinos, wenn man so will.
Aber das ist natürlich wichtig. Also wie verhält sich der Film zu diesen Konflikten? Bezieht er da eindeutig Stellung und abschließend ist der sehenswert?
Also der Film lässt sich da schwer greifen, da pegelt man die eine mal in die andere Richtung. Das halte ich aber auch ehrlich gesagt eher für eine Stärke, weil die Aufgabe von einem Horrorfilm ist es ja vielleicht auch eher, die Leute zu verstören, als eine Lage eindeutig zu sortieren. Und im Grunde könnte man sagen, das ist wirklich so Gothic Horror made in USA, also in einer Welt, die auf Gewalt gegründet ist und wirklich tief von ihr durchzogen ist, sind im Grunde alle Beteiligten auf allen Seiten in gewalttätigen Strukturen verstrickt. Die einen greifen archaisch zur Kettensäge, die anderen sind da zivilisierter, die greifen zu der Macht der Bank sozusagen, um Menschen aus ihren Wohnungen zu vertreiben. Und sehenswert oder nicht, ich würde sagen, für Horrorfans auf jeden Fall, weil der Film dreht seinen originalen Stoff ziemlich reizvoll weiter und ist auch noch ganz vollgepackt mit tollen Anspielungen und Zitaten, die der Kenner natürlich sofort entdeckt. Und er ist vielleicht, kann man abschließend sagen, eine Spur zu gediegen gedreht. Also da verliert sich so ein bisschen der anarchische Charme gegenüber dem Original. Aber so alles in allem würde ich sagen, gute Packung.
Sagt Thomas Groh zu Texas Chainsaw Massacre, der Fortsetzung zum Horrorklassiker aus den 70ern, läuft ab heute auf Netflix. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
Wer kennt's nicht? In der Freizeit denkt man ständig an die Arbeit, checkt seine Mails und während der Arbeit, vor allem heute am Freitag, ist man gedanklich schon im Wochenende. Unsere Work-Life-Balance ist extrem in Schieflage geraten. Also warum nicht einfach beide Bereiche gedanklich komplett voneinander trennen? Severance heißt übersetzt Trennung, Unterbrechung und so heißt auch die Serie auf Apple TV Plus. Da gibt es ab heute die ersten beiden Folgen und Stefan Mesch hat die erste Staffel für uns gesehen. Drei Folgen sind von der Regisseurin Ify McArdle, ganze sechs allerdings von Comedian und Regisseur Ben Stiller. Ist die Serie also eher ein Thriller oder doch eher Comedy?
Nee, es ist durch und durch ein Thriller, aber in einer Atmosphäre wie bei zum Beispiel Akte X. Also du siehst was ganz Absurdes, einen ganz absurden Moment und das ist dann das Unheimliche. Also dieses unheimlich absurde Großraumbüro da im Keller, riesengroß, alles in weiß, so ein cleanes, smartes, minimalistisch, Apple-strenges Labyrinth im Designstil der 80er Jahre. Mhm. Und da arbeitet Mark seit 2 Jahren, er weiß nichts über sein Leben außerhalb und jetzt wird Mark befördert und er hat so ein kleines Team und das soll er bei Laune halten, obwohl alle immer verstörter werden und wütender und hilfloser und merken, eigentlich sind wir hier gefangen.
Mark weiß aber nicht, dass er da jeden Tag 8 Stunden gefangen ist und zum Feierabend geht es dann für ihn in den Aufzug und er vergisst seine Unfreiheit.
Genau, also er ist verwitwet und er glaubt, die 8 Stunden täglich, die er da unten in seinem Büro sitzt und eben nicht an seine tote Frau denken kann, weil die Erinnerung entkoppelt ist, die tut ihm gut. Und ob sein Arbeits-Ich, sein sogenannter Innie, raus will, das weiß er gar nicht.
Mhm. Reicht das denn für 9 lange Folgen und eine zweite Staffel, die jetzt auch dazu kommt?
Na, ich sag mal so, mit 15 habe ich mich sehr auf die Truman Show gefreut, diesen Film, weil die Idee so gut klang. Also dein Leben wird gefilmt und du bist der Einzige, der das seit fast 30 Jahren nicht weiß. Und dann war ich im Kino und der Film war ganz okay, aber halt viel zu sehr auf diese, oh, ist das nicht ungeheuerlich, der wird gefilmt, der ist unfrei und der weiß gar nicht, was da hinter den Kulissen steckt, Atmosphäre getrimmt. Und die ersten 2-3 Stunden Severance glauben, sowas genügt. Also man sieht dieses Apple-Büro und diese Madman-Gespräche und wir sollen denken, oh Gott, ungeheuerlich, ein geteiltes Gedächtnis. Und das reicht mir erstmal nicht.
Mhm. Das heißt, was fehlt für dich bei der Serie?
Na, ich dachte zum Beispiel, bei jeder Frauenfigur gleich kommt eine Special-Folge, in der erklärt wird, warum sie so ist, wie sie ist. Und die kam nie. Also Patricia Arquette hat einen Oscar und diese Rolle aber ist für mich bisher ein Witz. Also die Figur ist völlig drüber. Und Adam Scott, den Hauptdarsteller, den mag ich auch total aus anderen Serien, doch es ist schauspielerisch einfach so langweilig, Adam Scott circa 5 Stunden dabei zuzugucken, wie er Sachen nicht weiß oder Sachen nicht ändern kann, weil ihm immer irgendwelche Erinnerungen fehlen. Also was ich toll fand, eine Randfigur sagt im Büro mal, ja, es tut mir leid, ich arbeite hier halt leider noch nicht lange. Es gibt mich jetzt als Person erst ungefähr 170 Stunden. Und das ist so spannend, so ungeheuerlich. Und da will ich halt so richtig rein, psychologisch.
Und dieser psychologische Aspekt, der kommt aber dir zu kurz. Der Thrill scheint da wichtiger zu sein. Also dieses Katz-Maus-Spiel im Büro, dieses, ja, diese kafkaeske Hölle und das Ganze dann überträgt sich in die Außenwelt.
Genau, also es ist wunderschön gefilmt, alles ist durchdesignt, mir war nie langweilig. Das ist echt eine elegante und griffige und sehr einladend einfache Serie über Unfreiheit und Work-Life-Balance. Aber vor 6 Jahren zum Beispiel habe ich Westworld geguckt, über so Roboter mit Erinnerungslücken und das waren fast dieselben Fragen, nur war das total vollgestopft und voll das Durcheinander und das wollte so viel auf einmal und da denke ich halt echt noch einmal die Woche dran, weil es mich intellektuell und menschlich gepackt hat. Mhm. Und Severance, das muss aber noch in diese Tiefe kommen, also viel tiefer in die Arbeits- und die Kapitalismuskritik, viel tiefer in die Figuren. Bisher ist es halt schön dekoriert, aber statt mich zu erschüttern, zeigt es halt ganz selbstverliebt, ja, schaut mal alle her, ist das nicht erschütternd? Mhm. Und das ist dann für mich wieder wie so die Truman Show, dass ich nicht 25 Jahre lang denke, oha, das beschäftigt mich, sondern eher, ja, weird, so eine gute Idee, aber warum hat mich das alles noch nicht so richtig beschäftigt? Also in Staffel 2 muss da noch viel mehr kommen.
Was wäre, wenn man die Arbeitswelt vom Privatleben komplett trennen könnte? Severance, so heißt die neue groteske Serie, ab heute bei Apple TV, und Filmkritiker Stefan Mesch hatte die Infos.